Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Der Regisseur Hans Neuenfels hat sich selbst als Bastard bezeichnet. Andere nannten ihn einen Berserker. Bald 60 Jahre lang polarisierten seine Theaterinszenierungen Kritiker und Publikum. Schnell hat er parallel auch die Opernarbeit entdeckt und nicht nur mit seinem Bayreuther Lohengrin erfahren, wie eine einstige Skandalinszenierung einige Jahre später Kult wurde. Jetzt ist Hans Neuenfels mit 80 Jahren in Berlin gestorben. Über ein halbes Jahrhundert führte er, wenn man das so sagen kann, eine Dreiecksbeziehung mit seiner Frau Elisabeth Trissener und dem Theater. In mindestens der Hälfte seiner Inszenierungen besetzte er auch sie. Dieses Gespräch habe ich im November 2015 mit ihm geführt. Hans Neuenfels hat an die 100 Schauspiele und knapp 40 Opern inszeniert. In mindestens der Hälfte besetzte er auch seine Frau, die Schauspielerin Elisabeth Trissener. Herr Neuenfels, ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Über Ihre Arbeit an Robert Musils Die Schwärmer, da haben Sie in Ihrer Autobiografie geschrieben, Sie hätten sich von Musil die Berechtigung geholt, Beleidigungen und Sottisen von sich zu geben, ohne die Sie sonst erstickt wären. Was musste damals raus aus Ihnen?
Ja, das sind die Grenzsituationen, die man immer spürt, wenn man sozusagen den gesellschaftlichen Faden nachgeht. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man ein Vorbild hat, das sich auch erlaubt, diese gesellschaftlichen Grenzen zu sprengen. Das bedeutet aber nicht, dass man ungehörig oder unmäßig darum fleht, sondern das ist mehr eine Art Vorstellung von Dingen, die man nicht in sich bis zum Platzen unterdrücken sollte.
Und was hat Ihnen da an diesem Musil so gefallen? Sie haben es ja auch verfilmt.
Ja, das hat mir mehr gefallen, dass der Intellektuelle oder nicht eine dürre, trockene Gestalt ist, sondern ein ganz lebendiges, sinnhaftes Wesen, das alle möglichen Phasen des Temperaments und des Empfindens durchgeht und auch auskostet und keine Rücksicht auf sich und auf die anderen auch nicht nimmt und deswegen eine unglaubliche Fabulierungslust und eine Sinneslust erlebt und auch ausübt gewissermaßen, indem er die anderen ansteckt.
Von vielen der Werke, die Sie inszeniert haben, gibt es ja schon x andere Aufführungen. Wonach suchen Sie, wenn Sie sich einen Theatertext oder eine Oper neu erobern?
Na, ich denke immer an das Moment, das ist sicherlich so ein Krimi-Moment, dass man noch etwas entdeckt, was da drunter liegt unter der Schicht des Komponisten oder der Schicht der Worte, das noch ein schlummerndes Nebenwesen führt und eigentlich in den Hauptpunkt und in das Ziel rücken sollte und das man vielleicht entdeckt und damit kommt man nicht nur dem Werk, sondern auch dem Komponisten oder dem Dichter näher oder ja und kriegt dadurch eine Öffnung, auch eine Bestätigung von sich selbst zu sich selbst und erweitert damit seine Empfindung auch, das ist sehr egoistisch gedacht, aber auch gleichzeitig das eigene, das Spezifische des Kunstwerks, das ja sich ja dadurch auszeichnet, dass es ja ausbeutbar ist. Je größer das Kunstwerk, desto mehr interpretierbarer ist das, desto reicher an Möglichkeiten und verwendbarer für die Zeiten ist es.
Sie sagen, das ist irgendwie egoistisch, aber Sie behalten das Publikum dabei ja auch im Blick. Also Sie wollen ja.
Ja, das Publikum ist der absolute Kommunikationspartner. Also es gibt die vierte Wand, die für mich eine ganz wesentliche Wand ist. Und es geht immer um die Suche einzubeziehen, also in Kommunikation, in Bezug zu treten.
Und doch haben Sie dieses Publikum oft brüskiert. Sie haben an Reaktionen, glaube ich, so gut wie alles erlebt, bis hin zu einer veritablen Saalschlacht, als Sie 1982 an der Deutschen Oper Berlin die Macht des Schicksals von Verdi als Antikriegsstück inszeniert haben. Wie war das in Ihrem Leben mit den Skandalen?
Naja, die sogenannten Skandale, in Anführungszeichen, also die Kontroversen, die sich dann durch Äußerungen oder durch Unmut, wie durch Bestätigung im Publikum. Das Publikum fing dann an, untereinander auch zu diskutieren. Also kam in Zurufe miteinander. Das hört man auch noch in den alten Aufnahmen, der Videoaufzeichnung oder so. Hört
was
man das
rufen
dann,
die?
Die rufen dann, geh nach Hause oder lass es oder gib's auf oder Unverschämtheit, Frechheit, Schluss und dann wieder sei ruhig oder also alles kommt da zu verschiedenen. Also es war dann schon manchmal sehr heftig, ging übrigens auch weiter. Selbst 1996 habe ich jetzt vor kurzem gesehen bei einer Aufnahme von Troubadour, kam das noch mal wieder, nach einer Kirchenszene übrigens auch. Es müssen also sehr viele Leute in Berlin katholisch gewesen sein, die es heute nicht mehr sind, die sich damals sehr echauffiert haben. Also erstaunlich. Also ich wollte nur damit sagen, also das war eigentlich mehr im anderen Jahrhundert so, dass diese Aufregung, das hat sich dann mehr oder minder gelegt, weil natürlich der Blick des Publikums auch freier oder, sagen wir, geübter wurde und deswegen die Leute mehr kannten als vorher.
Aber damals haben Sie darin eher eine Bestätigung gesehen? Also Sie wollten die Leute ja irgendwie auch zum Nachdenken bringen. Sie wollten irritieren, Sie wollten sie aufrütteln. Oder fühlten Sie sich unverstanden?
Nein, ich fühlte mich gar nicht unverstanden. Ich dachte es oder denke es heute noch, es ist sicherlich ein Teil der Aufgabe von Theater, von Kunst überhaupt natürlich, auf gewisse Verkrustungen, die meiner Ansicht nach Verkrustungen sind, einen Finger zu legen und zu sagen, guckt euch das mal neu an und das liegt doch anders oder man sollte doch oder also ohne dass es ins lehrhaft dogmatische geht natürlich, es muss schon mit Sinnlichkeit und mit Reiz vermittelt werden, aber dennoch muss es ein Thema sein in den Werken, eine Korrektur einer festgefahrenen Situation oder eines Bildes sich zu erlauben.
Nach 2005 und 2008 sind Sie 2015 gerade zum dritten Mal von der Zeitschrift Opernwelt zum Opernregisseur des Jahres gekürt worden, vor allem für Ihre erste Puccini-Inszenierung, Manon Lescaut an der Bayerischen Staatsoper in München, aber auch für Richard Strauss, Ariadne auf Naxos an der Staatsoper in Berlin. Wie ist das? Entschädigt Sie diese dreifache Anerkennung für so manchen Misserfolg bei Kritikern?
Ja, also es wäre ja wirklich ganz sinnlos, wenn man jetzt sagen würde, man würde sich darüber nicht freuen, weil natürlich man sich ja auch wiederum über andere Sachen ärgert. Aber es ist nie in meinem Leben eine wirkliche Tangierung ins Wesentliche gewesen. Angst hatte ich nur, oder sagen wir mal Befürchtungen hatte ich nur, manchmal, dass es drohte, dass ich nicht weiterarbeiten konnte, dass der Druck des Negativen oder der Meinung der Außenwelt so stark würde, dass die Theater sich nicht mehr trauen würden, mich zu engagieren.
Sie gelten als einer der Väter des Regietheaters. Was verstehen Sie eigentlich selber unter diesem Begriff?
Naja, ganz einfach. Also unter Regietheater verstehe ich, dass man eine Haltung erkennt. Eine Haltung zu Ästhetik, eine Haltung zu Inhalt und zu den einzelnen Themen, die das Werk, das jeweilige Werk betont, also die in dem Werk schlummern. Und dass man, also wenn der Vorhang aufgeht, schon sehr bald merkt, nicht wohin das Ganze läuft oder wie es endet, aber dass da etwas ist, was keine Austauschbarkeit, keine Ambivalenz, keine X-Beliebigkeit, keine nur Theatermittelhaftigkeit offeriert.
Schon 2011 ist Ihre fast 500-seitige Biografie erschienen, das Bastard-Buch überschrieben. Und dieser Begriff, der zieht sich darin durch alle Lebensphasen. Bastard kannst du wegen der Geburt sein, schreiben Sie. Du kannst es durch gesellschaftliche Verhältnisse werden oder dich freiwillig dafür entscheiden. Herr Neuenfeld, wie war das bei Ihnen?
Also, es wäre schön, wenn man sagen könnte, man hat sich freiwillig dafür entschieden. Das war es nicht so ganz. Also, es kamen die gesellschaftlichen Verhältnisse schon ein bisschen dazu. Die insofern, weil als ich diesen Beruf ergriff, und das war 1957, fing ich so an, es in mir zu spüren, dass ich Schauspieler, Regie machen wollte oder zum Theater auf jeden Fall wollte. Mein Vater war Jurist, da war das für die Familie erstmal ein Schock. Das mochte man gar nicht. Und nicht, dass meine Eltern sich also jetzt über Gebühr, also gemein mir gegenüber oder verhindert, aber bewegt hätten. Aber es war, auch im Freundeskreis war das nicht angenehm. Es war anrüchig, das war, hatte was mit Dachkammern und komischerweise in der Adenauerzeit war das so nix eigentlich. In meinen oder in Akademikerkreisen war das liederlich. Das war so der erste Durchgang, da ein Selbstbewusstsein aufrechtzuerhalten.
Sie sind Jahrgang 1941, aufgewachsen in Krefeld.
Ja.
Als Einzelkind von Eltern, die keine besonders glückliche Ehe geführt haben, so beschreiben Sie das?
Naja. Das finde ich jetzt zu, wie sagt man das, zu verkürzt. Klar. Nee, zu klar, weil das, damals führte man noch Ehen anders. Aber vor allem führte man sie ja bis zum Tode. Und da kann man ja von ausgehen, dass das immer hohe Nebelschichten logischerweise in die Beziehungen bringt.
Welche Adjektive fallen Ihnen ein zu Ihrer Kindheit und Jugend?
Die war wild und ganz ungebührlich, sehr, sehr locker, aber auch sehr heftig. Und meine Mutter war sehr diskussionswillig, mein Vater gar nicht. Und dann hatten wir noch meine Mutter noch eine Freundin, die für mich ein großes Glück war und die mich ganz früh mit Literatur und mit Literatur versorgte. Mich nahezu da erstmal hinzwang, und ich das aber auch gerne, diesen Zwang, weil ich sie als Person unglaublich mochte, diesem Zwang erlag und dann auch natürlich der Literatur erlag. Also es war eine sehr romantische Kindheit, aber hin und her und her und hin, also sehr bewegt.
Welche Verbote spielten da eine Rolle?
Ja, also die Verbote kamen ja größtenteils von der katholischen Kirche, deren Mitglied meine Familie war und der Beichte und all diesen auch schon in der Literatur längst beschriebenen Exzessen, die daraus resultieren. Und jeder, der ein bisschen damit zu tun hat, weiß ja, wie an die Nieren und an die Nerven das ging. Und da war was los. Meine Mutter, die dann doch auf der einen Seite sehr gläubig waren, auf der anderen Seite dann auch versuchte locker zu sein und ihren Sohn, also mich, doch liebte und mein verquältes Wesen dann manchmal versuchte zu locker nehmen, sagte, du musst es auch nicht alles so wortwörtlich nehmen.
Das bürgerliche Denken, das hat sie immer abgestoßen, ist jetzt schon so angeklungen in manchem, was Sie gesagt haben. Das haben Sie auch in vielen Inszenierungen deutlich gemacht. Aber wie?
Ich habe es gerne betrachtet, vor allen Dingen. Abgeschossen wäre mir eine Spur, das wäre ja eklig. Aber ich glaube, dass das bürgerlich hat ja auch einen Reiz. Also ich habe auch sehr viel bürgerliche Züge an mir, die ich als sozusagen als Notanker und all sowas brauche.
Darauf wollte ich auch hinaus, wie Sie eigentlich mit Ihrer eigenen Bürgerlichkeit umgehen.
Ja, das wahrscheinlich werden meine Assistenten, die jung sind, Assistentinnen sagen, mein Gott, der ist doch eigentlich wahnsinnig bürgerlich. Ich würde auch sagen, dass ich ganz große, ganz bewusste Züge davon habe. Also ich brauche eine Ordnung, ich brauche eine Regelmäßigkeit und all sowas, weil sonst auch schon rein kraftmäßig, sowohl physisch als auch psychisch, ich diese Konfrontation gar nicht aushielte. Auf der einen Seite mit den Werken und auf der anderen Seite auch die Anstrengung, die die Arbeit für mich bedeutet, indem man ja immer mit einer Absicht in eine fremde Stadt, in eine fremde Institution stößt und versucht, diese Menschen, die dort sind, für sich zu gewinnen, dass die glauben, das, was man machen würde, sei wichtig. Und man muss gleichzeitig ein soziales Netz, 2-3 Monate, ist man doch dann da, muss man spannen und sich Sängern und Schauspielern dann auch früher sehr intim anvertrauen und umgekehrt sich öffnen und davon den Dingen, die einem am Herzen liegen, erzählen.
Sie haben wohl sehr früh erkannt, dass Sie ein Suchtmensch sind. Süchtig wonach?
Ja, es ist, also ich habe den Alkohol sehr geliebt. Und ich sage ganz bewusst, ich habe, weil ich es in der letzten Zeit sehr reduziert habe, aber nicht aus, eigentlich nur aus den Gründen, wie ich auch das Rauchen reduziert habe. Das hat damit zu tun, weil die Welt, in der ich das besonders mochte, diese Loslösungen und dieses leichte Erheitertsein oder dieses leichte auf Wolken gehende, das betraf ja auch gleichzeitig das Hören von Musik, das Hören von Texten und die Unterhaltungen und die Aufnahme von Umgebung. Und das war eine andere Form der Existenz, die ziemlich, also die mir unglaublich gefallen hat, die aber auch große Ermattungen mit sich brachte, aber die im Wechsel die Wirklichkeit für mich erträglich machte.
Aber was hat sich da verändert?
Da hat sich verändert, dass ich erstmal die physische Kraft nicht mehr habe und dann auch gleichzeitig, dass ich den Begriff der Zeit und die Sensibilisierung der Schichten des Tages oder der Nacht oder des zu erwartenden Tages anders einschätze im Alter heute, als ich das früher konnte, wo noch so viel Zukunft war, dass ich da nicht an den Begriff, ich habe zwar an den Tod sehr stark gedacht, Tod war immer ein großer Bestandteil, auch meiner Existenz, als ich jung war, weil die Dichter größtenteils ja immer über den Tod schreiben und sich damit aus, und die Komponisten sich damit beschäftigen, aber doch die Wirklichkeit war für mich immer mehr eine fantasievolle und nicht so eine wirkliche. Jetzt ist es wirklich, weil jetzt ist eine Woche oder ein Tag oder ein Plan oder so eingesponnen in dieses Netz einer ganz engen Zukunft und einer jederzeit eintreffenden Zufälligkeit.
Gab es einen Moment, wo Sie das gespürt haben, dass da eine Grenze
kommt? Ja, ja. Ich hatte, also ja, abgesehen davon, dass ich vor einem Jahr eine schwere Operation hatte, ein Aneurysma wurde per Zufall entdeckt im Bauch. Und das weiß jeder, wenn es platzt, ist es aus. Vor dem Platzen hatte man es zufälligerweise entdeckt. Aber in Wirklichkeit ist es auch gar nicht so sehr eine durch den akuten Anlass vorliegende Erfahrung. Es hat einfach damit zu tun, dass man weiß, wie alt man ist. Ich bin 74 und das ist nicht, das kann man nicht so sagen. Das ist natürlich. Ich finde es nicht natürlich, dass man das wird. Also ich lese zwar mit Freuden, dass alle Leute älter werden, aber ich finde dieses Älterwerden nicht einen so natürlichen Prozess als eine Art von Garantie oder von Selbstverständlichkeit.
Ich würde gerne noch mal weit zurückgehen, Herr Neuenfels, ins Jahr 1961. Damals haben Sie in einer Zeitschrift ein Bild von Max Ernst gesehen. Zwei Kinder von einer Nachtigall bedroht. Warum war dieses Bild ein Schlüsselerlebnis für Sie?
Ja, also erstmal ganz einfach, der Titel hat mich fasziniert. Wieso sind zwei Kinder von einer Nachtigall bedroht? Habe ich gestutzt. Also ich habe mich erstmal gewundert. Weil eine Nachtigall ist ja eigentlich ein herrlicher kleiner Vogel, unscheinbar wurde sie mit einem wunderbaren Gesang ausgestattet. Und zwei Kinder und Vögel haben doch was. Also zwei Kinder und Löwe könnte ich verstehen oder ein Elefant oder wie auch immer, Krokodil, aber ein Vogel. Das fand ich erstaunlich und dann hat mich an dem Bild vieles begeistert, was ich noch nicht kannte, eine aufgeklebte Gartentür und die Farben und die ganze collagiert, es war etwas collagiert, ich wusste noch nicht so, was collagiert ist, aber es war eine Zusammensetzung, es war etwas, hing was alles in der Luft und fühlte sich dennoch zusammen und entzündete in mir da eine Art von Fantasieraum, den ich so heftig noch nicht begegnet war. Ja, das war's wohl.
Und Sie haben dann tatsächlich einen Brief an Max Ernst geschrieben mit Ihrer Deutung des Bildes. Wie kam es dann dazu, dass Sie ihn sogar persönlich kennengelernt haben?
Ja, dann war das so eine Geschichte. Ich schrieb damals schon Gedichte. Und also alle schreiben Gedichte, ich schreibe auch Gedichte, so müsste man es formulieren. Und dann wollte ein Verlag die Gedichte herausbringen. Und da sollte der sehr berühmte, ich hatte keine Ahnung, berühmte Dr. Arp, sollte die Gedichte illustrieren.
Hans Arp.
Und das hat der Arp dem Max Ernst mal erzählt. Und dann hat der Ernst gesagt, den komischen Menschen möchte ich mal kennenlernen. Und dann haben die mich eingeladen und dann wird es kennengelernt. Und daraus resultierte eine zwischen dem 70-jährigen Max Ernst und dem damals, also genau 20-jährigen Neuenfels, eine Beziehung, die, so man kann das so, Sekretär für alles, Mensch für alles. Teilweise war ich in Paris und half da Kohl nach oben tragen und Sachen für Max Ernst erledigen und so weiter.
Welche Bedeutung hatte diese Begegnung für Ihr Leben?
Nee, eine zentrale. Ich wusste es nur damals natürlich noch nicht. Also ich meine, ich wusste schon, dass das ein herrlicher Maler und ein, also mein Enkel heute würde das alles wissen. Was, wer das wäre und was der täte und würde es googeln und würde es alles, wie auch immer, er würde es alles wissen. Wir wussten ja damals das alles gar nicht. Und es war nicht an eine Gesellschaftsschicht oder an irgendetwas gebunden. Und es war sehr interessant, und das war ein Schmerz für mich später, dass ich diesen Rausch der Bekanntschaft, den habe ich dann nicht fortgesetzt. Wobei ich hätte ja einen tollen Film noch später machen können über Max Ernst. Aber da war er schon tot, als ich dann langsam mal dahinter kam, wer er überhaupt war und was er in meinem Leben bedeutet hat. Das war so eine vitale, grundsätzliche Beziehung und so ein Überfall an Poesie und Geist, dass ich das im Moment war ich traumatisiert, würde man heute sagen. Also ich kriegte das nicht als eine Wirklichkeit hin.
Als Regisseur arbeiten Sie ja selbst auch mit Bildern.
Ja.
Wie wichtig ist dabei die Zusammenarbeit mit bestimmten Bühnenbildnern?
Sehr wichtig. Ich habe mit sehr vielen Bühnenbildern gearbeitet, wobei ich mit einem, das ist der Reinhard von der Tanne, der jetzt der Professor in Hamburg ist, da habe ich ganz lange mitgearbeitet, also 2 Jahrzehnte und dann noch länger. Und aber ich habe mit sehr vielen Bühnen, mit Erich Wonder, mit Wilfried Minks, also von früher mit Karl Kneidl, also auch mit Jungen, also sehr viele Bühnenbilder gehabt, weil ich logischerweise auch viele Stücke inszeniert habe.
Weil Sie von der Tannen gerade erwähnt haben.
Anna Fieborg darf ich nicht vergessen.
Beim Bayreuther Lohengrin, da hat ja auch er mitgewirkt. Wer hatte denn da die Idee zu dem umstrittenen Chor mit den Rattenkostümen?
Die Idee war eigentlich, es gibt einen Film von Alain René, der heißt Mein Onkel aus Amerika. Dieser Film, der hatte mich schon immer beeindruckt und weil er so experimentell war. Und da kommen Ratten vor, die, also ein Labor. Und den haben wir uns dann zusammen angeguckt und da haben wir uns von inspirieren lassen.
Auch diese Inszenierung führte ja bei der Premiere vor 5 Jahren zu einem Skandal. Doch in diesem Jahr hieß es jetzt, dieser Lohengrin, der sei Kult. Er wurde gefeiert. Die Kanzlerin soll Ihnen dafür Komplimente gemacht haben. Wie erklären Sie sich diesen Umschwung?
Naja, also der war umstritten im ersten Jahr und dann schon im zweiten Jahr
schon
fing es an, vollkommen in die Akzeptanz des Publikums zu laufen und dann von Jahr zu Jahr mehr. Er lief ja 6 Jahre. Normalerweise laufen die in Bayreuth 4. Er hätte aber auch 7, 8 Jahre laufen können. So groß war die Nachfrage und die Begeisterung des Publikums war immer wirklich riesig. Das hatte damit zu tun, dass die Inszenierung etwas ganz Eigenes transportierte, das die Leute wirklich in den Sog brachte. Und und das sich durchsetzte und das eine seltene gute Stunde war, die man nicht immer hat. Leider.
Die symbiotische Beziehung zu Elisabeth Trissener hat der Regisseur Hans Neuenfels mal mit dem Bild siamesischer Zwillinge beschrieben als inoperabel. Seit über 5 Jahrzehnten lebt und arbeitet das Künstlerpaar zusammen. Von, sagen wir, 100 Inszenierungen haben Sie ungefähr 70, Herr Neuenfels, mit Elisabeth Trissener realisiert. Werden Sie denn im Grunde immer als Paar engagiert? Gehört das zu Ihren Bedingungen?
Nein, Nein, überhaupt nicht. Also Elisabeth hat doch früher sehr viel mit anderen Leuten gearbeitet. Es hat sich dann nur, wie gesagt, verengt auf die Dauer. Deswegen, weil die anderen Regisseure denken, Gottes Willen, das ist ja ganz schlimm. Die ist ja vollkommen von dem geformt, verformt und lässt die sich überhaupt noch was sagen oder so. Also das ist bestimmt, ist eher eine Verarmung für uns als eine Bereicherung, würde ich sagen, vor allem für sie. Aber wir arbeiten immer noch sehr gerne miteinander und es fällt uns zusammen noch sehr viel ein. Aber wir haben selbstverständlich nicht nur getrennte Verträge, sondern auch getrennte Anfragen.
Was für Abmachungen treffen Sie denn, wenn Sie miteinander arbeiten?
Also die Hauptabmachung ist die, dass wir nicht mehr über die Arbeit uns unterhalten als die anderen Sänger oder Schauspieler. Mhm. Also Elisabeth ist auf dem gleichen Informationsstand wie die anderen.
Mochte Elisabeth Trissina hat mal gesagt, auf der Bühne ist er nicht mein Mann.
Ja, das ist auch gut so. Viele Kollegen glauben das bis heute dann noch nicht, dass das so ist, aber da kann man nichts machen. Für uns auf jeden Fall ist es das Prinzip, weswegen wir das gut zusammen können, indem wir es nicht machen, diese Information.
Aber wie ist das für Sie, die Frau, die Sie lieben, die Mutter Ihres Sohnes, in immer wieder neuen, zum Teil ja sehr extremen Rollen zu erleben, als Heilige und Hure?
Na gut, aber das ist doch sehr interessant.
Als Selbstmörderin?
Naja,
Kindsmörderin?
Ja, das ist ja auch ein reizvoller Zustand in dem Beruf des Regisseurs als Voyeur und im Mann auch des Objekts seiner Begierde oder was auch immer, seines Interesses, seiner Aufmerksamkeit, seiner Zuwendung, was sie wollen, des Vertrauens, dass da so viele Verwandlungsmöglichkeiten sind und so viele Schichten. Das ist auch toll, das zu beobachten. Das finde ich sehr schön.
Das gemeinsame Leben spielt sich dort ab, wo Sie jeweils Ihren Arbeitsschwerpunkt hatten, wenn es zusammen war und haben. Dafür mussten Sie ja einige Male umziehen in Ihrem Leben. Aber es gibt auch zwei Konstanten, zwei Orte, die seit, ich glaube, 40 Jahren zu Ihrem Leben gehören. Ein Haus in der Steiermark und auf der griechischen Insel Paros.
Das ist aber nur eine kleine Wohnung. Also keine kleine
Wohnung. Okay, sagen wir die Orte. Was bedeuten Ihnen diese Orte?
Also erstmal finden wir die Orte sehr schön. Also sehr, sie liegen uns, sie haben etwas mit uns zu tun, was wir da gefunden haben. Das eine sind die Berge oder und das andere ist das Meer. Aber in der Wiederkehr dessen, was wir dort erleben, erleben wir die Zeit genauer. Den Verfall von Zeit, das Verändern der Zeit oder das Wiederfinden der Grundimpuls, der unser vor 40 Jahren empfundenes Entzücken nicht mehr ab und zu wiederkäme, dann müsste man diesen Ort dann lassen.
Mhm. Also, passiert aber nicht. Es gibt diese dramatische Geschichte, wie Sie auf einer Schifffahrt von Paros auf die Insel Delos von einem aufbrausenden Meer überrascht wurden, dabei wohl ja, wirklich Todesangst hatten, mit dem Resultat, dass sie sich danach reif fühlten, Medea zu inszenieren. Was war da mit Ihnen und Ihrer Frau passiert?
Naja, zuerst mal war es wirklich, also ich würde es auch heute noch sagen, rein sachlich gesprochen, wirklich ein Glückszufall, dass wir nicht mit dem Gaiki und dem Kapitän und seinem Helfer damals untergegangen sind. Und dann war das so radikal, diese Stunde da, die oder anderthalb Stunde, diese ununterbrochene Auseinandersetzung, geht's jetzt unter oder schaffen wir die nächste Riesenwelle oder nicht? Also was man da empfand in dem, ja, der war ja, man war aktiv dabei, aber man war ja passiv genötigt, weil man konnte ja nichts unternehmen auf diesem kleinen Holzboot. Die Natur war da, die spielte mit einem. Und da war so viel Radikalität da, dass das also dem Stück der Medea, der Frau, die ihre Kinder tötet, also diese unerhörte Tat, ästhetisch und inhaltlich, dass wir sozusagen, gab das den Ausschlag zu sagen. Also wir hatten ja schon lange versucht, uns dem Stück von Ribes zu nähern, aber es gelang uns nicht. Und da war das wirklich wie eine, also das war das Ergebnis, um das zu kriegen.
In Ihren Arbeiten haben Sie sich ja immer wieder mit der Mythologie auseinandergesetzt. Bei der dramatischen Fahrt nach Delos waren Sie im Grunde auch auf dem Weg, die Antike zu suchen? Wie wichtig sind die Mythen für Ihr Leben?
Die Mythen sind deswegen so wichtig für mich, weil die ganze Mythologie der Griechen, die Behandlung der Griechen zur Religion, hat mir immer sehr gefallen. Also mir hat immer sehr gefallen, dass man für jeden Komplex, der einen zu dämonisieren oder zu bedrohen droht, sofort irgendwie Gott findet und den aber menschlich behandelt. Also wo man immer merkt, dass der Mensch den Gott erfunden hat und nicht Gott den Menschen. Mein Lieblingsthema ist immer deswegen kann der Hermes, der ein Götterbote ist und wirklich wichtige Nachrichten bringt, auch mal furzen. Und es ist nicht ungöttlich, dass er das tut, sondern es ist sozusagen eine Beigabe des Göttlichen irgendwie. Also all sowas.
Welcher dieser Götter ist Ihnen besonders nah?
Also Hermes ist mir besonders nah, weil er listenreich ist und schnell und gewieft. Und ich mag aber auch Hera, also die Frau des Zeus, weil sie auf der einen Seite viel aushält und andererseits aber immer auf die Schliche kommt und sich rächt. Und das mit ziemlich überraschenden Einfällen.
Gibt es dann Projekte, die in Ihnen kreisen, die bis jetzt noch nicht zustande gekommen sind?
Das sind immer Sachen, bei mir ist es so, ich beschäftige mich ohnehin immer mit Stücken oder auch mit Opern, aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass die Konstellationen, unter denen das zustande kommt, von den Umständen auch bestimmt werden. Also natürlich hätte ich immer gerne in Bayreuth noch weiter gearbeitet. Das ist verhindert worden, das heißt, es ist gar nicht gedacht worden von der Leitung. Das hat mir sehr leid getan, weil da hätte ich gerne Tristan und Isolde mal gemacht. Aber das kann man nichts machen.
Und naheliegende Projekte, wo Sie denken, das ist das, das kann mir keiner nehmen, das mache ich, ob die mir das geben oder nicht?
Nee, so denke ich nicht. Ich denke immer sehr präzise an einen Ort und auch dann schon an Leute, vor allem an einen Ort.
Ist Berlin der richtige Platz für die nächsten Jahre?
Ja, Berlin ist nicht der richtige Platz. Es wäre der richtige Platz, aber das ist sehr dünn. Ich denke, es wird noch eine Oper werden bei Jürgen Flimm an der Staatsoper, bevor er geht. Und das wird sicherlich meine letzte Oper sein. Und nicht nur in Berlin, sondern überhaupt. Das wäre dann im Jahre 2018 im Frühjahr. Und dann ist es auch genug.
Klingt jetzt traurig.
Nö, es klingt überhaupt nicht traurig. Jedes Ding hat seine Zeit. Wäre doch toll, wenn ich es bis 2018 schaffen würde. Dann hätte ich mit 76 Jahren noch eine Oper inszeniert. Das wäre doch wunderschön.
Herr Neuenfels, ich danke sehr für den Besuch.
Ich danke ebenfalls.